Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und selbstverständlich sind ein bisschen gemischte Gefühle. Aber für euch geht es ja, denke ich, auch ein bisschen so. Ich habe mit dem Felix beim Eingang geredet und er gesagt, ja, wem nicht. Ja, ich denke, die Führung, die wir hatten, die war so richtig schön die Vorbereitung auf meine Predigt. Einmal ist gesagt worden, und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das für dich nimmst. Gott kennt dich beim Namen. Also es geht nicht um einen Nachbar heute. Es geht nicht um jemanden, der nicht da ist, sondern es geht dir. Die Botschaft geht dir an. Und es geht darum, dass wir beschirmt werden. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Das ist übrigens unser Hochzeitspsalm. Hat sich seit 45 Jahren bewährt. Immerhin schon. Ist noch nicht eine Ewigkeit, aber doch schon 45 Jahre. Und wir haben es auf die andere Seite gehört, das Beschirmtsein unter Gottes Gegenwart. Und das andere, Geborgenheit, die wir da verfahren. Auch in ganz, ganz schwierigen Situationen. Mit dem Lied von Bonhoeffer, wo er im KZ geschrieben hat. Dort kommt es schon ein bisschen aus, ob der Glaube trägt. Er ist kurz darüber ab, ist er hingerichtet worden, als einer der letzten in dieser Zeit im KZ. Das Thema von der heutigen Predigt heisst, behüte dein Herz. Und zwar ausgehend von Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also, das unterstreicht noch einmal die Wichtigkeit. Mehr als alles, wo man sonst Acht hat dafür, wo man dafür Sorge hat. Mehr als alles, hab Sorge auf dein Herz. Das ist wie ein Generalthema. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir lange überlegt, über was ich hier so predigen soll. Ich bin nachher auf eine alte Predigtserie gestoßen von mir. Ich habe die vor manchem Jahr schon mal gehabt und ich habe gefunden, das passt genau. Das Unterthema behütet mehr als alles, behütet dein Herz, heisst vom Umgang mit Kränkungen. Passt das? Ist irgendjemand, der da nicht kann, nachempfinden kann, ein bisschen? Jesus sagt, kannst zwei weitergehen. Und das hilft uns vielleicht schon mal ein bisschen einordnen. In Matthäus 18, Vers 7 sagt Jesus zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass nicht Ärgernisse kommen. Er sagt zu seinen Jüngern im Vornherein, wo sie miteinander unterwegs waren, und ich denke, die hatten auch ganz glatte Zeiten gehabt. Die hatten unglaubliche Zeiten gehabt, wo sie Wunder miteinander erlebt haben. Gewaltige Herausforderungen auch. Aber er hat ihnen nie gesagt, schaut, wenn ihr mir nachfolgt, das wird ein Spaziergang. Sie haben vieles gehört und doch nicht gehört. Gehört und doch nicht verstanden. Er hat schon von seinem Leidensweg auch gesagt, es war irgendwie noch nicht fassbar für sie. Und da an dieser Stelle sagt er, es ist unmöglich, dass nicht Ärgernisse kommen. Und interessant ist, das griechische Wort, das dort gebraucht heißt, heisst Skandalon. Von dem ist das Wort Skandal abgeliefert. Und hoppla, da sind wir wieder ziemlich im aktuellen Zustand, oder? Du hast die Zeitung auf, hörst Nachrichten, ein Skandal da, Hinterziehung von dem, ein Skandal da, das Regierungsmitglied, das irgendwie in einem Sumpf gesteckt geblieben ist und so weiter. Wir leben jetzt mit drinnen. Es ist also völlig normal, dass wir mit solchen Ärgernissen zu tun haben, Skandal. überall. Halt darum auch in der Gemeinde. Und die Skandale, die Ärgernis, die möchten etwas mit uns machen. Sie wollen uns verführen und sie wollen uns gefangen nehmen. Jemand, der verwirrt wird, merkt das meistens am Anfang eben nicht. Darum wird er ja eben verführt. Und man kann in die sogenannte Falle von der Kränkung hineintappen, die ihm die Freude nimmt, wo die Vision kaputt geht und man ist aufs Mal gefangen. Und man fragt sich, wie ist denn das passiert? Ärgernis, so genau die Skandale gibt es überall. Und es ist darum so, weil die Menschen noch nicht vollkommen sind. Sie sind es auch in der Gemeinde nicht. Wir werden von Menschen enttäuscht. Wir werden von Menschen verletzt. Aber du kannst ganz sicher sein, dass auch du wirst Menschen enttäuschen. Dass auch du schon Menschen verletzt hast. Das ist jetzt gar nicht so eine verrückte Botschaft. Jemand, der geheiratet ist, weiss, wie schnell das passieren kann. Und die haben sich ja aus Liebe geheiratet. Oder? Nach 45 Jahren können wir ein bisschen etwas davon erzählen. Da gibt es wunderschöne Situationen, aber da gibt es auch Sachen, wo du irgendetwas rausgelassen hast. Und damals hat es so lange, bis man so die entscheidenden Worte wieder findet, um es wieder auszuebnen. Es tut mir leid. Das könnte schon so manches wieder entschärfen. Aber wenn man sich als Opfer sieht, dann fallen diese Worte ganz, ganz schwer zum über die Lippen bringen. Das bringt uns zum Punkt, zu der vierten, zu der nächsten Bögli. Nur diejenigen, die uns etwas bedeuten, können uns wirklich verletzen. Wenn irgendein Fremder mir nach einer Predigt nach Hause fährt, hey Fritz, komm, vergiss es oder was. Das, okay, das ist sein, aber der David sagt da im Psalm 45, im Vers 13 bis 15, wenn mein Feind mich schmähte, wollte ich es ertragen. Wenn einer, der mich hasst, groß tut wider mich, wollte ich mich vor ihm verbergen. Aber nun bist du es, mein Gefährte, mein Freund und Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen und inmitten der Menge. Wow, da spürt man fast förmlich raus, wie da der David in dieser Zeit auch gelitten hat. Er hat die Erfahrung gemacht, dass er eben von Menschen enttäuscht worden ist, wo seine Weggefährten waren, wo er miteinander unterwegs waren. Und vielleicht trifft das genau die Situation auf heute und da. Es sind eben nicht Leute, die einem fremd waren, wo man mit einem Clinch ist, sondern sind Leute, die einem nachstehen. Und das sind genau die Situationen, die dann eben tief gehen, wo die Verletzungen so wehtun. Ja. Nun aber bist es du, mein Gefährte, mein Freund. Und schaut, die Sachen sind ja aufgeschrieben, nicht um irgendeine theologische Arbeit darüber zu schreiben, sondern die sollen uns selber helfen, in unseren Situationen zu rankommen, selber wieder die Kurve zu finden. Karfreitag ist noch nie so lange her. Der Punkt, wo für sämtliche Mitarbeiter von Jesus, für sämtliche Nachfolger, ein völliges Fiasko war. Die hatten alle möglichen Visionen vom Messias, vom Gesalbten, der kommt. Und Vision, wie und auf welche Art er das Gottesreich wird ausbreiten und aufrichten. Aber sicher nicht so. Aber Ostern ist darüber abgekommen. Aber sie haben Zeit gebraucht, um es zu checken. Die erste Frau, die hat nur zu hören bekommen, ja, das sind doch Märchen, um Weibergeschwätz, so auf Deutsch gesagt. Ja, es steht ziemlich so in der Bibel. Der Thomas war nicht dabei, wo Jesus das erste Mal durch die Wand gekommen ist und unter ihnen gestanden ist. Und seine Reaktion ist, ja, Halleluja, ich habe es ja schon immer gewusst. Nein, seine Reaktion war, wenn ich nicht mit meinen eigenen Fingern in die Wunde mal reinlängen kann. Und wenn ich es nicht einfach selber sehe und kann anfassen und seine Seite, die mit dem Speer reingebohrt hat, kann reinlängen, dann glaube ich das nicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt. So tief war der Schock gewesen. Und Jesus ist ihm eine Woche später begegnet, ohne eine Moralpredigt zu halten, sondern einfach, hey Thomas, komm. Komm, leg deine, komm, bring. Komm, Herr, komm, leg deine Hände in meine Seiten und fühl da an. Ja, und dann hat er auch gemerkt, wow, da ist eine Auferstehungskraft dahinter. Mit der Zeit hat es dann nachher angefangen zu dämmern. Aber heute geht es einmal um unseren Zustand, vielleicht ähnlich wie der Zustand der Jünger in der damaligen Zeit. Oder überhaupt von dem Zustand von Herzen, die durch schwierige Zeiten durchgehen. Wir schauen nachher noch ein Beispiel an aus dem Alten Testament. Es geht um den Zustand von unserem Herz. Und ich denke, schauen Sie, es ist einmal für einen Arzt ganz, ganz schwierig herauszufinden, was ist denn die Diagnose? Was fehlt dem Patienten tatsächlich? Wir sind eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Und das eine ist nicht einfach losgelöst vom anderen. Wir wissen, es gibt einen Haufen psychosomatische Krankheiten. Wenn jemand psychisch oder irgendetwas wirklich Mühe hat zum Verdauen, dann kann das von Bauchschmerzen, es schlägt, hat ihm auf den Bauch geschlagen, sagen wir, bis zu Rückenschmerzen und Migräne, alles verursachen. Man kann es nicht einfach trennen. Und dann muss man dann mal schauen, dass man nicht einfach nur Symptome behandelt, sondern was ist denn dahinter, um was geht es? Und da ist der Zustand von unserem Herz. Wie geht es denn unserem Herzen? Mal den Puls fühlen. Im Moment ist er ein bisschen höher als normal. Wie geht es dem? Ist ganz, ganz wichtig. Und eine Frage ist, bin ich gekränkt? Und vielleicht ist die erste, die denkt, ja, nein, ich doch nicht. Und gewisse Sachen, die was nicht darf sein, das ist auch nicht. Oder? Wir sind schließlich gut erzogen und wir sind christlich erzogen und wir wissen gewisse Sachen, dass eigentlich falsch ist und weil wir wissen, dass es falsch ist, tun wir irgendwie wie sagen, ja okay, dann gibt es das gar nicht. Und das ist gefährlich. Darum ist es dann mal gut, genauer herzuschauen selber. Und in diesem Zusammenhang sagt er auch das Wort Gottes, ihr lässt den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Auch der Sprüch 2, Vers 7. Und etwa die ist der Stolz, der uns nicht eingestehen lässt, ja, ich bin tatsächlich verletzt. Und eigentlich bin ich stinkverrückt und sauer. Und vielleicht ist es gut, wenn man sich das eingesteht. Als wenn man es probiert, fromm zu kaschieren und zu überspielen. In dem Moment ist man vielleicht nachher parat, dass man auch nach Möglichkeiten suchen kann. Die Möglichkeiten, gekränkt sind zu werden und verletzt zu werden, sind so zahlreich, wie es Menschen gibt auf der Welt. Es ist unmöglich, in dieser Welt zu leben, ohne Kränkungen und auch Verletzungen zu leben. Und es ist nicht die Lösung, einfach in die nächste Gemeinde zu gehen. Genauso wenig ist es, wie meistens keine Lösung ist, dass jemand einfach scheiden tut und nachher die nächste Frau sucht. Zeit, Abschnitt, Partner. Es geht etwas kaputt, aber man nimmt sich selber eben mit und damit nimmt man das alte Problem mit in die neue Beziehung. Als Gekränkter sieht man sich häufig als Opfer. Und als Opfer hat man ja gewisse Rechte. Das Opfer, das muss umsorgt werden, das Opfer und so weiter. Wenn man sich gleichzeitig auch als beides gesagt, Opfer und Täter, man hat auch seinen Anteil gehabt, dann wäre es ein bisschen anders aus. Aber die Früchte der Kränkung ist, ja, das sind wirklich schlechte Früchte. Es ist Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Zorn, Selbstmitleid, Spaltung und so weiter, bis hin zu Depressionen. Auf einmal hockt man selber in der Falle. Und man fragt sich dann, wie hätte das denn passieren können? Es gibt tatsächliche Verletzungen. Das wäre Sydney. Genau. Und ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Satz, habe ich da unterstrichen. Deine Reaktion bestimmt deine Zukunft. Die Reaktion, nicht das, was wir durchmachen, ist letztlich das, was unsere Zukunft bestimmt, sondern unsere Reaktion darauf. Der Bonhoeffer war im Gefängnis. Und er konnte bitter werden, er konnte böse werden, er konnte eine Satire rauslassen, wo strotzen vor Hass und vor Wut und und wie viele Sachen hat er vielleicht recht gehabt. Aber wenn man sein Licht gehört in dieser Zeit von guten Mächten wunderbar geborgen, dann merkt man, er hat einen anderen Zugang gefunden oder eine andere Lösung für sein Problem. Er hat sich nicht nur als Opfer gesehen. Unsere Zukunft bestimmt sich durch unsere Reaktion. Eine Reaktion heisst Rückzug ins Schneckenloch. Man sagt sich so, es gibt so ein paar Ausdrücke wie, und die gehen bis zu inneren Festlegungen, wo man sich sagt, also das passiert mir nicht mehr. Ich bin so verletzt worden, darum mache ich das nicht mehr, mache das nicht mehr. Die können mir alle und das mache ich auch nicht mehr. Und mit diesen Festlegungen meint man, man sagt dann auf der sicheren Seite, dass man so Verletzungen, die wirklich halt einfach wehtun, dass man die nicht mehr erlebt. Aber statt dass das in die Freiheit führt, führt es eigentlich ins Gefängnis hinein. Man macht Mauern rundum und oftmals ist man isoliert und alleine. In den Sprüchen 18, 19 heißt es, ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine feste Stadt. Ein gekränkter Bruder, ich glaube, da kann man die Schwester mit einbeziehen. Ist abweisender als eine befestigte Stadt. Das heisst, ja, ich habe ein Diagnosebildchen da dazu. Ja, kannst du das nächste noch bringen? Nein, ist doch nicht. Hat auch noch eine andere drauf. Ja, noch. Aber wenn du dir so eine befestigte Stadt vorstellst, wirklich, da ist einfach Mauern, die sind nicht einfach nur so hoch, dass der Nachbar nicht gerade drüber hineinschaut, sondern das sind Festungen. Und wir sind etwa die dran, oder unser Wort soll uns eigentlich sagen, hey, passet auf, baut keine solche Festungen. Sie sind nicht die Lösung vom Problem. Wie viel wird gelitten, weil irgendwelche Sachen passieren, sei es in der Ehe, am Arbeitsplatz, eine blöde Bemerkung vom Chef oder von einem Arbeitskollegen. Meine Frau ist mit einer Freundin zusammen in die erste Klasse und sie sind also ein Herz und eine Seele gewesen. Sie sind enorm eng zusammen gewesen. Aber dann ist irgendetwas schiefgegangen und sie sind abeinander gekommen und das ist über Jahrzehnte gegangen. Und vor ein paar Jahren haben sie sich wieder getroffen und das Zeug ist ausgeräumt worden. Und das ist die Familie, wo wir seit 10 Jahren mit in die Ferien gehen. Das ist so genial. Aber zwischen ihnen ist irgendwie wie, ist zu gewesen. Und es hat wieder erste Schritte aufeinander zugebraucht, dass das hat können gelöst werden. Ja, ich möchte mit euch jetzt eine Geschichte anschauen, die ihr sehr wahrscheinlich alle kennt. Sie haben es vielleicht schon in der Jugend gehört oder in der Kinderstunde sogar. Aber es ist nicht eine Geschichte für Kinder, sondern es ist eine Geschichte, die uns helfen soll, genau mit so schwierigen Situationen umzugehen, weil es ist ein Paradebeispiel. Ich meine eine Geschichte von Josef im Alten Testament. Der Josef, jetzt müsst ihr euch das einfach so ein bisschen probieren vorzustellen. Josef war der 11. Sohn von Jakob. Jakob, einer der Erzväter, oder? Von der Bibel. Er war der 11. Sohn. Und der Jakob mag ja vieles richtig gemacht haben, aber die Erziehung, die man hier rausliest, die hat Probleme gegeben. Er hat den Jüngling, den Josef, tot verwöhnt und seine anderen Brüder, also auf eine, man könnte fast sagen, auf eine eklatante Art bevorzugt. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die anderen sind gekleidet, so, sind am Schafhüten und er läuft die ganze Zeit mit einem Festtagsgewand um. Also, dass seine Brüder einen Tick auf ihm bekommen haben. Also das ist völlig, völlig nachvollziehbar. Jedes, wo Kind hat unter uns, merkt, wie da Gerechtigkeit, wie die genau herschauen. Wenn man Sirup einschenkt, werden die Gläser nebenher gestellt und schaut, dass jedes gleich viel überkommt. Und jetzt, wenn ich das mal vorstellen, die einen sind am Krüppeln draussen, Und er stolziert das Herd an, wie ein Pfau mit seinem Festtagsgewand. Er hat keine dreckigen Finger bekommen. Und dann ist es noch dazu gekommen. Das war ja noch das Größte, dass er noch so fromme Träume hatte. Er hat doch tatsächlich geträumt, dass er quasi seine Brüder und Vater und Mutter vor ihm verneigen. Also einfach zum ein bisschen ausschmücken und man muss es gar nicht sehr weit herholen, was da abgelaufen ist. Die haben ihn dafür gehasst. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Jetzt, das ist so weit gegangen, dass sie, wo er sie mal besucht hat, auf der Weide draussen, sie sind am Schafhüten gewesen, der verwöhnte Jüngling oder Brüder ist dahergekommen. Dann haben sie gefunden, ja komm, jetzt lösen wir das Problem ein für alle Mal. Sie haben einmal zuerst in eine Zisterne runtergehört. Ich glaube, da ist sie vorgekommen, wie lebendig begraben. Der eine hat gedacht, ja, probiere ich den Ausweg zu finden. Und in der Zeit, wo er nicht da war, haben seine Brüder als Sklave verkauft. Damit haben sie ihm die Familie genommen, sie haben ihm das Erbe genommen, sie haben ihm eigentlich alles genommen. Einfach alles. Schaut, für uns ist, wir kennen die Geschichte, oder? Ich glaube, es ist kaum jemand da drin, der sie nicht kennt. Und wir kennen das Ende. Aber der Josef hat in diesem Moment das Ende nicht gekannt. Jetzt ist er als Sklave gekommen, im Hof von Potiphar. Und jetzt einfach so ein bisschen zeitliche Distanz oder Zeiträume. Er war ungefähr 10 Jahre beim Potiphar gewesen. Und in diesen 10 Jahren hat er aber scheinbar einfach so einen guten Job gemacht, dass er immer mehr aufgestiegen ist, dass er das Vertrauen von seinem Vorgesetzten, von deinem Herr gewonnen hat. Und er hat gemerkt, wow, du, wenn ich am Josef etwas sage, dann ist es einfach gemacht und es ist seriös gemacht und er ist ehrlich und dem kann ich vertrauen. Und das hat er mehr und mehr gemacht. Er ist zu der rechten Hand geworden vom Potiphar. Also eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Und man merkt auch, scheinbar hat sich Josef so verhalten, nicht wie ein Kränkter und das Opfer, wo immer noch sich alles um seine Schuld, um sein Unrecht, das ihm widerfahren ist, dreht, sondern er hat in dieser Situation offenbar den Rang gefunden. Aber dann kommt der nächste Tiefschlag. Die Frau von Potiphar, die hat ein Auge auf ihn geworfen. Und schaut, sie war die Herrin und er der Sklave. Es wäre doch viel einfacher gewesen, er hat ihr gefallen da. Aber er hat eben seine Werte gehabt. Und die hat er nicht einfach gekübelt. Ich glaube, ihm war bewusst gewesen, wie gefährlich das ist, dass er sich da widersetzt. Aber der Punkt ist, er ist nachher unschuldig, weil quasi versucht, eine Vergewaltigung ins Gefängnis geworfen wurde. Und das auch wieder, nicht einfach 2-3 Wochen. Aber auch dort muss er sich so aufgeführt haben, muss er so ein Zeugnis gewesen sein, einfach mit seinem Wesen, mit seinem, dort, wo er Hand angelegt hat, dass man auch dort wieder den Gefängniswärter zur sehr rechten Hand befördert hat. Und eben, ihr kennt die Geschichte, hat nachher 2 Gefangenen gedient, die hohe Positionen hatten am Hof, der Mundschenk und der Bäcker, und hat denen 2 Träume gedeutet. Die haben sich genau so erfüllt. Und der Josef sagt zu ihnen, zu dem, der eben eine gute Botschaft hat: Weißt du, wenn du draußen bist, wenn du wieder am Hof vom Pharao eingesetzt bist, dann gedenke meiner. Nächste Enttäuschung. Wie lange ist es gegangen? Wieder 2 Jahre, weil der Trans es einfach vergessen hat. Also wenn man die Geschichte von Josef anschaut, da ist eine Enttäuschung um die andere gekommen. Eine Enttäuschung um die andere. Wenn er sich wieder ein bisschen Ruhe geschafft hat, hat er wieder eins aufs Dach bekommen. Der Josef hatte alle Grund gehabt, gekränkt zu sein. Alle Grund gehabt, auch mit seinem Gott einfach sagen, okay, also du hast mir mal irgendwelche Träume geschenkt, aber also ich glaube, ich habe falsch gehört, oder denn du hast mich längst sowieso vergessen. Schaut, wie viele Menschen gibt es, die laufen durchs Leben mit sogenannten Wenn. Wenn mir meine Brüder nicht verkauft hätten, dann wäre ich nicht in der Sklaverei gelandet. Wenn mir meine Eltern ein bisschen besser geschaut hätten oder mich besser gefördert hätten, wäre ich nicht nur Käser geworden. Oder wenn wir, ich nehme jetzt als Beispiel, wenn meine Frau nicht so gebremst hat, dann wäre aus mehreren Monaten etwas geworden. Oder wenn der Pastor doch viel früher meine Gaben wirklich entdeckt hat, dann wäre etwas gegangen. Oder wenn das gewesen wäre, dann. Es gibt ganz, ganz viele Leute, auch Christen, die irgendwie dort kleben geblieben sind. An den Umständen, die passiert sind. Und darum, die Reaktion auf deine Umstände, die beeinflussen deine Zukunft. Nicht, was du durchmachst. Das Beispiel von Josef ist so unglaublich, das Anschauungsmaterial. Das konnte völlig anders laufen. Stell dir mal vor, nachher sind seine, ist er tatsächlich dann, ja, der zweite Mann geworden in Ägypten. Und jetzt kommen seine Brüder daher. Kommt Getreide kaufen. Er hat sie erkannt. Wenn nur noch eine Spur, ein Spürli von Rache in seinem Herz gewesen wäre, dann wäre das ganz, ganz arme Tröpfe gewesen. Weil er hat die völlige Kontrolle gehabt, er hat die Autorität gehabt, er hat die Macht gehabt. Die hatte keine Chance, nicht den Hauch von einer Chance gehabt. Aber es zeigt sich eben, dass durch all die Tiefschläge, die er erlebt hat, dass er durch das nicht von Gott weggerückt ist, sondern dass Gott die Zeit braucht hat, um sein Herz vorbereiten. Und schaut, das ist, ich denke, für die Predigt eine ganz, ganz zentrale Aufgabe. Egal, was ihr alle schon durchgemacht habt. Gottes Absicht ist nicht, euch jetzt hier flach zu machen, sondern seine Absicht ist, euch ans Herz zu nehmen. In die Nähe von Gott. Nicht auf Distanz. Und was er kann machen, in Zukunft noch machen, da ist auch das ein Beispiel dafür. Er hat durch Josef, durch Situationen, wo man denkt, es sei eine reine Katastrophe, es sei wirklich nichts gut dran, hat er ein ganzes Volk gerettet. Es gibt so eine, ja, ihr gedachtet es schlecht zu machen, doch Gott gedacht es gut zu machen. Ich habe da so einen Satz aufgeschrieben, merke. Niemand kann den Plan Gottes in deinem Leben außer Kraft setzen, außer du selbst. Deine Reaktion bestimmt deine Zukunft. Niemand kann den Plan Gottes in deinem Leben außer Kraft setzen. Niemand. Du kannst Gottes Willen widerstehen, indem du in deiner Kränkung vielleicht probierst zu verharmlosen oder halt verbittert hocken bleibst. Aber es ist irgendwie wie paradox. Manchmal sind die Sachen, die wir als sehr negativ taxieren, können uns langfristig sogar zum Guten dienen, weil sie es näher zum Ziel bringen, weil sie es helfen, dass wir verwandelt werden, mehr und mehr ins Bild von Gott. Und das ist sein Ziel. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gottes Wort uns geschenkt ist, um einfach unser Leben in den Griff zu bekommen. Und gerade das solche Geschichten, wie wir sie gehört haben, die sind Anschauungsmaterial für uns. Wegen dem sind sie aufgeschrieben. Und sie gehen in das Kapitel rein, behüte dein Herz. Hey, pass auf dein Herz auf. Grund, dass irgendeine bittere Wurzel da sich breit machen kann, die gibt es immer wieder. Aber los nicht zu. Das Meine Frau hat lange Zeit eigentlich im Alters- und Pflegeheim geschafft und dort hat sie mit verschiedenen Leuten zu tun gehabt. Auch schon hat sie gesagt, wo sie heimgekommen ist. Weißt du, oh, es gibt Leute, die werden nie besucht. Aber hankerum hat sie auch gesagt, weißt du, unterdessen habe ich auch gemerkt, warum. Ja, es ist bitter. Aber wenn jemand das ganze Leben lang Giftspritze war, dann ist im Alter gibt's nicht unbedingt Leute, die nachher gerne so eine Person besuchen. Oder? Und andere sind aufs Alter eigentlich, die sind ruhiger geworden, sind ja, umgänglich geworden. Und vielleicht als jung sind sie wie, ja. Wir müssen aufpassen, was man sagt. Ja, die letzte oder eine von der letzten Folien. Was können wir da tun? Was können wir machen? Ich glaube, der erste Punkt ist tatsächlich, sich eingestehen, dass wir verletzt sind. Es nützt nichts, zu sagen, ja, weißt, es ist nicht so schlimm. Anderen ist das auch schon passiert. Nein, mir darf die Gefühle sich eingestehen. Jawohl, ich bin verletzt. Und ich bin auch hässig und ich bin auch zornig. Aber wir sollen auch nicht dort stehen bleiben. Sondern wenn es muss ich halt auch Hilfe suchen, wenn man merkt, ich schaffe das alleine nicht. Such dir eine Person, wo du einfach die Sachen mal kannst vom Herz reden. Vielleicht eine, die nicht involviert ist, die einfach eine gewisse Distanz hat. Und dass du einfach kannst am Herz Luft machen. Man nennt das Seelsorge. Ich habe etwa so Leute auch bei mir in der Seelsorge, wo ich merke, es tut einfach gut, wenn man etwas mal kann loslassen, wenn man es mal kann beim Namen nennen. Alles, was im Verborgenen ist, hat Macht über uns. Alles, was ans Licht kommt, verliert einen Teil von der Macht. Und verharre nicht in Unversöhnlichkeit, wie ein ewig Gekränkter. Lass los von deinem vermeintlichen Recht zu haben. Und das andere klingt nicht sehr attraktiv, aber tu selber auch Buss, weil es gibt keinen Konflikt, der einfach nur 100% auf der einen Seite schiefgegangen ist und auf der anderen Seite ist alles nur weiss und glänzig, sondern es ist meistens eine bunte Mischung, wo man selber halt auch nicht immer richtig reagiert hat. Und da ist gut, wenn man das sich auch eingestellt und sagt, okay, Herr, was mein Teil anbelangt, sorry, tut mir leid. Und vielleicht gibt es auch Sachen zum Gutmachen. Und dann vergib deinem Nächsten. Jesus sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das ist ein unglaubliches Wort. Dass Gott weit über das raus, was wir so als Sympathie von sogenannter Liebe wahrnehmen. Für die bewusst beten, die uns an Karren fahren, das ist schon eine andere Kategorie. Aber möge es Gottes Geist helfen, genau in diese Richtung zu gehen. Und der letzte Punkt noch, Nachtragen belastet nur uns selber und hilft uns nicht weiter. Ich finde das so ein herziges Bödli. Also herzig. Also ich wäre lieber der vorweg, oder? Ich weiss nicht, ob die zusammengehören, ob das der ist, der es nachträgt. Aber wenn wir jemandem etwas nachtragen, wer trägt es denn? Er oder ich? Selber. Es ist durchaus möglich, dass demjenigen, wo wir etwas nachträgen, dass der schon längst das vergessen hat. Das war dem gar nicht einmal bewusst gewesen, dass da überhaupt etwas ist. Aber wir tragen es. Es belastet uns. Es macht, nimmt uns die Freude. Es drückt uns ab. Und darum ablecken. Eben auch ablecken von dem vermeintlichen Recht, wo wir haben das Gefühl, ja, ich bin doch im Recht. Nützt dir nichts? Jesus war immer im Recht gewesen. Trotzdem ist er verspottet, angespuckt und misshandelt worden. Er war immer im Recht gewesen. Also, Not tragen, nein, danke. Und dann möchte ich abschließen mit dem Vers, was heisst im Psalm 51, der Vers 12: Schaffe in mir, Gott, dein neues Herz und gib mir einen neuen und beständigen Geist. Gott möchte uns bewahren, beschirmen, auch in schwierigen Situationen. Haben wir ihm unser Herz her und sagen, Herr, ich habe das nicht im Griff, aber komm du mit deinem Geist. Komm du mir zu Hilfe. Und verändere du die Situation. Er kann aus Asche wieder Neues entstehen lassen. Und das hoffe ich natürlich ganz gewaltig, auch einfach in dem Umfeld, wo wir da sind. Gott hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, die unsere längst zu Ende sind. Das fängt ihm nie erst an. Schaffe in mir, Gott, ein neues Herz und gib mir einen neuen und beständigen Geist. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort dürfen miteinander anschauen, dass wir es dürfen miteinander lesen und dass wir es dürfen zu unseren Herzen reden lassen. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du ja, hilfst zum Einordnen, zum Aufnehmen, zum Verdauen. Dass du auch jedem Einzelnen zeigst, was steht und dass du es rufst, dass du es zu dir herrufst. Du gehst nicht auf Distanz. Wir haben es gesungen, dass du uns liebst, obwohl du uns kennst. Das ist so unglaublich. Wir können dir nichts vormachen und wir müssen dir nichts vormachen. Wir sind vor dir wie ein Hoffnungsbuch und du möchtest nichts anderes, als dass wir zu dir kommen und sagen, Papa, hilf du mir. Weißt du, ich habe es einfach nicht im Griff. Wir sind immer wieder eingeladen und Gott möchte uns helfen. Er will dir helfen, dass das Herz rein ist, dass es rein bleibt, dass es nicht verhärtet, nicht verbittert, sondern dass es schlägt im Takt mit Gottes Herz selber. Wir sind gesegnet in diesem wunderbaren Namen von unserem Herr und Heiland. Amen. Amen.